Diese extremen Veränderungen, die ja schon bei sehr jungen Leuten auch oft gewünscht werden, die riesengroßen, absurden Lippen, die aufgepusteten Backen, die zerstörte Mimik in ihrem Ausdruck. Und da ist dann auch manchmal so ein unrealistisches Selbstbild. Man nennt das in der Psychiatrie dann auch Dysmorphophobie. Ich selber lehne aber so ganz krass gemachte Fratzen, die absurd sind. Also solche Veränderungen, die extrem sind und nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun haben, persönlich auch aus ästhetischen Gründen eher ab. Preis-Leistungs-Verhältnis bei Botox ist teuer, also würde ich sagen 6. Wenn ich die Risiken betrachte, und da kann wirklich was Schlimmes passieren, tatsächlich ja, sagen wir mal so eine 2 von den Risiken, vielleicht eine 3. Ja, also man stirbt da zwar nicht so schnell dran, aber man kann Gefäße und Nerven verletzen und vor allem Gefäße abdrücken oder ausstaffieren bis hin zur Erblindung. Und ich möchte das differenziert betrachten. Ich möchte niemanden dazu animieren und motivieren und dazu drängen. Aber für die Leute, die daran Interesse haben, möchte ich für Aufklärung sorgen.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, Il, du bist Dermatologin und immer wieder im Sat.1 Frühstücksfernsehen zu sehen. Zudem bist du auch mehrfache Bestseller-Autorin, zum Beispiel von den Büchern Genial ernährt, Hautnah und Darüber spricht man nicht. Und du warst auch auf Tournee, um unterhaltsam aufzuklären. Lass uns heute mal über die Möglichkeit sprechen, das Hautbild zu verbessern. Und zwar mal nicht über den Lebensstil, sondern über gezielte medizinische Maßnahmen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, ist ja unser zweites Interview.
Ja, ich danke dir für die erneute Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie gehen wir vor? Wir wollen heute nicht über den Lebensstil sprechen, wo man ja schon viel tun kann, natürlich mit einem langfristigen Ansatz. Ich denke mal, das wissen die Menschen auch. Und ich würde dich aber gerne mal fragen mit deiner Erfahrung, wie viel ist eigentlich Lebensstil abhängig, ohne jetzt näher darauf einzugehen, was ein gesunder Lebensstil ist, das werden die meisten hier wahrscheinlich erahnen können, und was geht nicht, sprich spielt die Genetik ebenfalls eine vielleicht doch größere Rolle, als wir uns das wünschen würden.
Mit dem Thema habe ich mich beschäftigt, auch in einem Buch Genial Vital. Das ist nämlich ein Buch über die Veränderung der Organe im Laufe des Lebens und was man für die tun kann. Und da habe ich natürlich ganz viele Studien gelesen und da gibt es viele wissenschaftliche Äußerungen dazu. Man kann sagen, Gene machen ungefähr 10-30% aus, wenn man in den Studien wühlt. Und der Rest, 70%, ist quasi das, was wir selber in der Hand haben, ist aber natürlich auch geprägt durch Umweltfaktoren. Wir wissen alle, mittlerweile sind wir sehr belastet mit Mikroplastik, mit Nanoplastik, mit Ewigkeitschemikalien, viele von uns mit Schwermetallen und anderen unschönen Dingen. Und das ist auch schicksalhaft zum Teil. Also das muss man eigentlich nochmal als extra Sparte zählen. Aber trotzdem motivierend daran ist, man hat eine ganze Menge in der Hand. Und selbst wenn man nicht immer so günstige Gene hat, kann man, wenn man das ja weiß, man hat zum Beispiel eine Veranlagung für Übergewicht oder Diabetes, so ein bisschen gegensteuern.
Und würdest du mitgehen mit der Aussage, dass man einen sehr gesunden Lebensstil führen kann und trotzdem, dass das Äußere, jetzt wir sind ja bei der Haut heute, bei dem Hautbild, insbesondere im Gesicht, vielleicht auch im Dekolleté und Hals, dass es schneller altern kann als der Rest des Körpers?
Wir altern in allen Organen tatsächlich unterschiedlich, das Immunsystem anders als die Gelenke, die Haare anders auch als die Haut. Und es gibt ja Leute, die sind ganz jung und haben schon graue Haare. Also man kann nicht immer von einem Organ auf alles schließen. Je mehr gesunde Organe, desto besser. Und die Haut ist natürlich als vorderste Front vielen Reizen ausgesetzt, die die Haut tatsächlich öfter mal schneller altern lassen, wie zum Beispiel UV-Strahlung. Das sieht man dann auch als erstes an den sonnenbeschienenen Arealen. Man nennt sie auch die Sonnenterrassen, sprich so Nasenrücken, Ohren, Stirn, Jochbeine, Dekolleté oder dann auch irgendwann im ganzen Gesicht. Und bei Männern, die nicht so viel Haar haben wie du, sieht man es auch hier oben. Und wenn man sich dann die nicht so sonnenbeschienenen Hautareale anschaut, wie den Po, der immer in der Hose steckt, dann kann man sehen, wie die Sonne wütet. Die Lichtalterung durch UVA und UVB-Strahlung bringt mit sich braune Flecken, erweiterte Äderchen, Knitterfältchen, Falten, baumelnde Partien, auch Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen, die dann auch zum Teil ja in Hautkrebsvorstufen, in Hautkrebs weißen oder schwarzen umschlagen können.
Also ganz klar, Schutz vor UV-Licht, am besten gar nicht erst zu lange in die Sonne raus. Das wäre noch besser, als sich zwangsläufig eine Sonnencreme ins Gesicht zu schmieren, um dann 5, 6, 12 Stunden, na 12 Stunden gibt's ja kaum Sonne, sich der Sonne auszusetzen. Das wäre schon mal die erste Intervention. Ich denke mal, das ist den allermeisten auch bekannt. Wir wollen uns heute mal ganz gezielt um, ich nenne es jetzt mal, medizinische Maßnahmen kümmern. Das, was die meisten kennen, das ist dieses Botulinumtoxin oder wir kennen es eher als Botox, als die Abkürzung, wobei das hier eher ein Markenname ist. Ja. Aber sowas kennen die Leute. Und was ich immer wieder höre aus meiner Community, dass es auch gerne mal verurteilt wird, diese Schönheitsmaßnahmen. Es gibt ja mittlerweile viel mehr Hyaluron oder es gibt eben Microneedling und so weiter. Darüber würde ich gerne sprechen. Bevor wir da mal einsteigen, hätte ich gerne mal deine Meinung zu diesem generellen Thema. Wenn man sich schon vernünftig ernährt, regelmäßig Sport macht und trotzdem altert das Gesicht schneller. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Ist es dann, ich nenne es mal, gerechtfertigt, dass man eben auch so etwas nachhelfen kann, damit eben das Äußere dem Inneren gleichkommt? Und wenn du dann deine Meinung dazu geäußert hast, ich habe da auch eine persönliche Meinung und da bin ich mal sehr gespannt, ob sich unsere Meinung deckt.
Also schau, ich bin ja Hautärztin, das heißt, ich beschäftige mich sehr viel mit der Oberfläche und ich will, dass die Haut gesund ist, aber natürlich beschäftige ich mich auch mit den Fassadenarbeiten, die den Menschen am Herzen liegen. Das heißt, sie wünschen sich schon, dass Flecken, Falten, Rauigkeiten oder Hautqualität verbessert werden. Und das gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Es macht auch als Ärztin Spaß, sich darum zu kümmern. Also ich sehe immer noch den ganzen Menschen und die Prävention als besonders wichtig. Aber natürlich darf man, ich färbe mir ja auch die Haare oder ich schminke mich oder lackiere mir die Nägel oder was auch immer. Natürlich darf man an seinem Körper Dinge vornehmen lassen, die einem ein besseres Gefühl geben, die einen selbstsicher machen, die einem Spaß machen. Ich finde es immer wichtig, dass man darauf achtet, dass man den Körper nicht unbedingt in Gefahr bringt dadurch, dass man also auf die Qualität der Produkte achtet, dass man erfahrene Behandler hat und das nicht irgendwo im Keller irgendwo machen lässt. Ne, die Hygiene muss stimmen und dass man auch Maß hält. Also ich denke, es gibt immer einen fließenden Übergang von so ein bisschen Feintuning, unterstützenden Maßnahmen, regenerativen Maßnahmen, man nennt es auch Biostimulation. Und dann aber diese extremen Veränderungen, die ja schon bei sehr jungen Leuten auch oft gewünscht werden, die riesengroßen, absurden Lippen, die aufgepusteten Backen, die zerstörte Mimik in ihrem Ausdruck. Und da ist dann auch manchmal so ein unrealistisches Selbstbild. Man nennt das in der Psychiatrie dann auch Dysmorphophobie, also eine eingebildete Hässlichkeit. Und man muss hier einfach schauen, es gibt von normalen Wünschen bis hin zu ja neurotischen Wünschen alles. Und hier ist es für mich als Ärztin immer wichtig zu erkennen, mache ich jetzt etwas mit einem Menschen, der danach happier ist, glücklicher ist, bringe ich ihn nicht in Gefahr, tue ich ihm was Gutes, ist er zufrieden? Oder bediene ich ein psychiatrisches, vielleicht wahnhaftes Selbstoptimierungsding, was ja auch gesellschaftlich auch in den sozialen Medien leider gefördert wird. Und hier muss man ein bisschen auch aufklären und vielleicht auch manchmal Nein sagen zu einer Behandlung. Aber prinzipiell finde ich das völlig unproblematisch. Und ich persönlich habe auch Patienten, die sind meistens gesundheitsbewusst und die wünschen sich dann ein Add-on, also ein bisschen Feintuning. Und ich selber lehne aber so ganz krass gemachte Fratzen, die absurd sind, also solche Veränderungen, die extrem sind und nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun haben, persönlich auch aus ästhetischen Gründen eher ab. Das ist dann auch nicht meine, sagen wir mal, Klientel. Also meine Patienten mögen es natürlich, ästhetisch, regenerativ. Aber es gibt alles in dieser großen Welt und ich bin die Letzte, die Dinge verurteilt. Ich kläre eher gerne auf.
Sehr gut. Deckt sich komplett mit dem. Ich brauche überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich hätte gesagt, noch Push-Ups und selbst Kontaktlinsen ist ja auch gesellschaftlich akzeptiert, um einen, Achtung, das sage ich jetzt bewusst aus dem Social-Media-Kontext, aus einem Mangel heraus, was ja eigentlich kein Mangel ist, aber viele nehmen es ja eben so wahr, etwas zu verbessern. Und natürlich sind das keine medizinischen Eingriffe, deswegen muss man auch über die Gefahren aufklären und das ist total wichtig, nur von einem jemandem, der sich damit richtig gut auskennt. Du sitzt in Berlin, dich kann man dort kontaktieren. Wie würdest du, wenn wir jetzt durch diese einzelnen Maßnahmen gehen und du die vielleicht einmal kurz bewertest, aus deiner Erfahrung heraus, wie könnte man jemanden suchen, wenn einen irgendwas antriggert, wo du sagst, das ist richtig toll und dann geht man auf die Suche. Hast du eine Idee, auf was man unbedingt achten sollte, damit man auch den richtigen Arzt, die richtige Ärztin findet?
Natürlich ist das ein großer Markt und viele Fachbereiche wollen sich da auch gerne, sagen wir mal, dranhängen. Man kann damit Geld verdienen und ist ja damit auch außerhalb der Kassenmedizin. Und die ist ja, wie wir wissen, jetzt auch nicht wahnsinnig gut bezahlt. Und natürlich ist es ein schönes Zubrot und es macht halt auch Spaß. Und man muss einfach gucken, also ne, es kann der Kardiologe Botox, Botulinumtoxin heißt es ja eigentlich, aber im Volksmund Botox, spritzen. Es kann der Neurologe spritzen, der wiederum das aber auch aus medizinischen Gründen gibt. Dermatologen spritzen das, aber vielleicht auch mal der Hausarzt oder die Anästhesisten, die keine Lust mehr haben, immer nur Narkosen zu machen. Also mittlerweile, das darf ja jeder Arzt, wir können dann so Fortbildungen machen. Man muss aber nicht unbedingt Fortbildungen machen und man fängt halt irgendwann an zu lernen und zu üben und ich finde, man lernt ein ganzes Leben. Ich lerne noch bei jedem meiner Patienten, obwohl ich es so lange schon mache und ich finde, dass auch jedes Gesicht sehr individuell ist von der Herausforderung her. Die Anatomie ist unterschiedlich, die Hautqualität ist unterschiedlich, die Mimik, wie man sich bewegt, ist unterschiedlich und all das sind Dinge, die ja da hineinspielen in die Entscheidung, welches Therapieverfahren wählt man überhaupt und wie viel macht man. Also man sollte zu einem Arzt gehen, der vorsichtig mit einem umgeht und vielleicht nicht alles auf einmal macht. Das finde ich sowieso, man kann das ja auch verlangen, dass man erstmal kleine Stellen macht und es kennenlernt. Wie vertrage ich das? Wie verträgt das meine Psyche, dass ich plötzlich ein bisschen anders aussehe? Was sagt mein Immunsystem? Weil die Dinge können Nebenwirkungen haben. Und man kann natürlich auch im Freundeskreis mal rumfragen, wenn die Leute das schon gemacht haben. Wo warst du denn? Hast du da ein vertrauensvolles Verhältnis zu deinem Arzt? Hat er dich gut aufgeklärt? Natürlich gibt es auch Bewertungen, aber wir wissen alle, die sind auch verfälschbar. Viel wird ja auch über Social Media transportiert, also viele präsentieren sich da und das kann dann auch vertrauenserweckend sein. Was sagt denn dieser Arzt, was zeigt er? Andererseits ist auch hier viel Fake, also man muss wahnsinnig aufpassen und wahrscheinlich ist so eine persönliche Empfehlung durch Freunde oder vielleicht auch den Hausarzt oder einen anderen Arzt, dem man vertraut, der beste Weg.
Also wenn man eine Freundin, einen Freund hat, der, die vielleicht altersentsprechend ein Ticken besser aussieht, als man es eigentlich erwarten würde, kann man ja mal vorsichtig fragen, hast du schon mal was machen lassen? Und dann vielleicht gleich hinzufügen, sagen, weil ich mich dafür interessiere, das vielleicht auch machen zu lassen. Weil viele machen reflexartig, nee, ich habe nichts machen lassen. Wenn es vielleicht keine ganz tiefe Freundschaft ist, um sich zu schützen vor Angriffen, ja, das ist doch alles Blödsinn, ja. Und wenn man das so rangeht an jemanden, der einfach ganz gut aussieht, ja, vielleicht hat sie oder er nichts gemacht, aber möglicherweise kommt eben dann eine Antwort und dann kann man ja ins Gespräch reingehen, hast du Vertrauen zur Ärztin, zum Arzt? Das wäre eine gute Herangehensweise. Wäre auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich würde gerne Folgendes machen. Wir gehen jetzt durch verschiedene Sachen. Ich habe heute mal mit ChatGPT ein bisschen gearbeitet und mir viele, ich wusste gar nicht, dass es so viele Sachen gibt. Es ist ja wahnsinnig. Ich vermute mal, du wirst auch nicht zu jedem etwas sagen können, ja, weil das ist ja so viel. Wir gehen jetzt einfach kurz durch und ich würde gerne Folgendes machen, dass wir gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen bei einzelnen Punkten. Ich sage die Behandlung und wenn du sie kennst, vielleicht sogar selber anwendest, dann machen wir das so. Ich würde gern Kosten Nutzen mit einer 1 bis 10 bewerten aus deiner persönlichen Sicht, weil du hast ja viel Erfahrung damit. 1 ist viel zu teuer für das, was es bringt. Unbedingt sein lassen. 10 ist, das ist das Beste, was man tun kann im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das wäre die Nummer 1, also die Zahl 1. Die zweite ist, welches Risiko steckt dahinter in Bezug auf irgendwelche potenziellen kurzfristigen, aber auch langfristigen Nebenwirkungen. Wäre das okay für dich, dass wir so vorgehen?
Also 1 ist super und 10 ist schlecht?
Umgekehrt. 1, also mache nicht das Notensystem.
10 ist super, 10 von 10 ist super und 1 ist ganz mies.
Machen wir es so. Ich hätte eigentlich auch das Notensystem nehmen können, aber jetzt ist 1 ist super mies, 10 ist sensationell, okay? Gut. Das ist wichtig. Okay, fangen wir an mit Injektionsverfahren.
Und ich werde die Methode und die Nebenwirkungen in dieser Zahl mit berücksichtigen?
Nein, die Zahl 1 ist Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen oder Preis-Nutzen. Ja. Und die zweite Zahl ist dann das Risikoprofil. Okay. Ja, 10 ist völlig risikofrei, 1 ist, Achtung, ist der Tod droht, ja, okay. Sozusagen. Okay, okay. Okay, fangen wir an mit Botulinumtoxin, also das bekannteste oder umgangssprachlich Botox.
Preis-Leistungs-Verhältnis, wir üben einmal, dass ich es richtig verstehe. Ja, also wir können es uns wiederholen. Preis-Leistungs-Verhältnis bei Botox, es ist Steuer, also würde ich sagen 6. Mhm. Und Risiken sind ehrlich gesagt 8, 9. Also die Risiken sind nicht gefährlich, also sie sind halt doof und lästig, aber sie sind nicht langfristig. So.
Soll ich das begründen? Ich weiß, dass einige gerne tiefer reingehen würden, weil das ist doch ein hochtoxisches Nervengift. Vielleicht gehen wir da doch ausnahmsweise ganz kurz ein bisschen tiefer rein, weil viele haben vielleicht Sorge, dass es auch langfristige Wirkung hat. Nur nach meiner Recherche weiß ich ja auch und auch im Austausch mit dir, dass es das ja schon ewig im Einsatz gibt, seit etlichen Jahrzehnten. Und deswegen ist das Risikoprofil wahrscheinlich sehr, sehr gut bekannt, auch Langzeit.
Also Botulinumtoxin ist ja eigentlich, wie du richtig sagst, Wurstgift. Und konnte, wenn man das in einer vergammelten Dose gegessen hat, zum Tod führen, weil es eben die Atemmuskulatur lähmt und es kein Gegengift gibt. Also es ist wirklich eine Lebensmittelvergiftung, eine schreckliche. Aber wenn du das jetzt im medizinischen Bereich dir anschaust, wir kennen es tatsächlich seit Ende der 70er Jahre für medizinische Indikationen, zum Beispiel gegen Schielen oder Schiefhals oder Augenmuskelspasmen. Mhm. Es wird aber auch mittlerweile gegen Migräne genutzt, ne, dass der man nicht so verspannt ist. Auch gegen Depressionen, weil man dann nicht mehr so unglücklich und grimmig schaut, gegen starkes Schwitzen, gegen eine Form der Inkontinenz, also wo die Blase sich spontan zusammenzieht und plötzlich einfach lospullert quasi, unkontrolliert. Aber auch um den Analsphinkter zu entspannen, um vor allem auch spastische Lähmung sogar bei Kindern zu behandeln, die jetzt bei einer Geburt Sauerstoffmangel hatten, damit man Physiotherapie machen kann. Also der medizinische Einsatzbereich ist sehr groß. Es gibt dazu viele Studien und die Sicherheit ist sehr hoch. Es hat allerdings den Nachteil, was auch gleichzeitig ein Vorteil sein kann, dass die Wirkung nicht sehr lange hält. Also im Bereich der Haut sehen wir das. Wir müssen praktisch 2 bis 3 Mal im Jahr die Leute behandeln, um die mimische Muskulatur ruhiger zu stellen, weil der Effekt eben nur von kurzer Dauer ist. Und dafür ist der Preis halt doch relativ hoch. Die Produkte sind jetzt nicht wahnsinnig billig, aber auch die ärztliche Ausbildung, die Haftpflichtversicherung, das spielt ja auch alles mit hinein. Und das ist einfach eine Beauty-Behandlung ist, das gibt auch immer noch mal Preisaufschlag, ja so grundsätzlich in der Medizin. Und eine Mehrwertsteuer kommt dazu. Das heißt, es ist relativ teuer für den relativ kurzen Effekt, aber die Risiken sind gering. Ich will mal ein Beispiel bringen. Wenn du Paracetamol, die Kopfschmerztabletten, rezeptfrei in der Apotheke kaufst und du nimmst die ganze Packung, wo 10 Stück drin sind, hast du schon eine Überdosis für deine Leber und könntest daran schon sterben. Wenn du Botox spritzt, Botulinumtoxin, da hast du so in der Beauty so kleine Fläschchen und du spritzt ein Fläschchen, vielleicht 2 Fläschchen, sterben würdest du ungefähr ab 50 bis 70 Fläschchen, wenn man es so hochrechnet. Oh. Und so viel kriegt ja keiner. Ja, also selbst größere Mengen sind noch im therapeutisch sicheren Bereich. Das heißt, die therapeutische Breite, so nennt man das, ist im Botulinumtoxin-Bereich sehr groß, im Paracetamol-Bereich verhältnismäßig gering. Und Botox darf eben auch nur von Ärzten gespritzt werden und nicht von Heilpraktikern. Ich sage das, weil Hyaluronsäure darf von Heilpraktikern gespritzt werden, Botox nicht. Mhm. Und absurderweise vielleicht noch ganz kurz, wir haben ja vorhin alle möglichen Fachrichtungen genannt, die sich auf diese Beauty-Maßnahmen im Gesicht stürzen. Witziger oder aberwitzigerweise sind die Zahnärzte nicht darunter, denen hat man das verboten. Dabei kennen die sich in der Gesichtsanatomie besser aus als fast jede andere Fachrichtung. Und da sieht man mal, da geht's auch um das Pfründeschützen, ja.
Ja, klar. Okay, du hast schon das Stichwort genannt fürs Nächste, was auch dann Heilpraktiker machen dürften, Hyaluron-Filler. Also auffüllen mit Hyaluron, genau, Volumenaufbau, Kontierung, Lippen.
Preis auch hoch, Preis hoch, das heißt, hier würde man ebenfalls, ja, es kommt halt auch drauf an, was gespritzt wird und wie viel und wo, aber Preis ist hoch, das heißt, auch hier würde ich mal so eine 5 geben. Wenn ich die Risiken betrachte und da kann wirklich was Schlimmes passieren, tatsächlich, ja, sagen wir mal so eine 2 von den Risiken, vielleicht eine 3. Ja, also man stirbt da zwar nicht so schnell dran, aber man kann Gefäße und Nerven verletzen und vor allem Gefäße abdrücken oder ausstaffieren bis hin zur Erblindung. Das ist eine Katastrophe. Also wenn eine Schönheitsmaßnahme zu einer permanenten Erblindung führen sollte, also wenn man Pech hat oder ungeschickt ist oder die Anatomie ist plötzlich anders, dann könnte Hyaluronsäurefiller in ein Gefäß geraten und dann verstopft es das Gefäß. Und das ist natürlich fatal.
Okay, um da jetzt gar nicht tiefer einzugehen, wir haben noch so viel auf dem Zettel. Wie sieht's denn aus, das machen Männer weniger als Frauen, zumindest ist das meine Erfahrung, die Lippen aufspritzen lassen. Ist das dann auch mit einer Risiko 3 oder ist es da weniger riskant, als wenn man es irgendwo ums Auge herum macht?
Im Grunde ist das ganze Gesicht ein Risikoareal, aber es ist natürlich relativ gesehen selten, dass etwas passiert. Aber wenn etwas passiert, ist das dann doch eben relativ dramatisch. Und es kann auch bei den Lippen passieren, dass man da eine Arterie trifft. Die ist ja relativ nah an der Haut, also da ist ja nicht viel Gewebe. Und auch da kann man in die Arterie reingelangen und dann kann ein Hautareal absterben oder eben das sich verteilen bis in die Augen. Aber es gibt schon risikobehaftete Regionen, zum Beispiel hier in dem Winkel hier, also zur Nase hin oder auch an den Schläfen. Das sind sehr gefährliche Regionen. Aber es gibt natürlich Tricks, wie man da für Sicherheit sorgen kann. Also erstens mal die Anatomie sehr gut kennen, aspirieren, das heißt, bevor man injiziert, also spritzt und drückt, nochmal kurz ziehen am Stopfen von der Spritze, um zu gucken, ob man im Gefäß gelandet ist. Wenn dann Blut reinkommt, dann weiß man, okay, das ist die Arterie, lieber schnell raus. Ja. Und man kann auch mit stumpfen statt mit spitzen Kanülen arbeiten, dann ist auch die Verletzungsgefahr von Gefäßen geringer. Also deswegen, wenn etwas passiert, ist es schlimm. Es passiert relativ selten etwas, vielleicht habe ich es auch etwas übertrieben, aber ich kläre schon immer sehr dramatisch auf, weil ich einfach finde, viele wissen nicht, dass da doch Risiken da sind und wenn dann da was passiert, dann sind sie schockiert und sowas kommt halt auch in den, sagen wir mal, besten und erfahrenen Händen theoretisch vor. Gott sei Dank ist mir das bisher nie passiert, aber ich habe eben eine totale innere Sorge und Angst davor. Also ich habe immer großen Respekt bis heute bei jeder einzelnen Behandlung und hoffe immer, dass es gut geht. Und dann muss man auch noch sagen, als Nebenwirkung bei Hyaluronsäure kann es auch zu Autoimmunreaktionen kommen. Also das Immunsystem könnte plötzlich anfangen, das abzukapseln, Knötchen zu bilden, Entzündungen zu machen und auch bakterielle Infektionen sind denkbar. Und das sind ja alles wirklich unschöne Dinge und es gibt verschiedene Filler. Hyaluronsäure ist immerhin noch auflösbar mit einem Antistoff, aber andere Füllmaterialien nicht. Und wenn die einmal drin sind, dann kriegt man sie erstmal nicht raus.
Okay, klare Risikoeinschätzung. Und das ist interessant, weil ich denke mal, dass viele, ich auch, gedacht hätten, dass Botox schlimmer wäre als Hyaluron. Aber es scheint ja eher umgekehrt zu sein.
Weil Botox wohl dosiert ist und eben in kleinen Mengen nur verabreicht wird, da kann wirklich nichts Schlimmes passieren. Das Schlimmste, was beim Botox passiert, ist eine Asymmetrie. Die sieht halt doof aus, aber die geht eben nach ein paar Wochen bis Monaten wieder weg.
Weil der Muskel eben damit da anspannt,
genau,
sozusagen.
Genau, das regeneriert sich. Also die Nerven sind erstmal blockiert, aber dann sprossen sie wieder aus und dann ist wieder alles beim Alten.
Das nächste ist Biostimulatoren wie zum Beispiel Poly-L-Milchsäure. Die regen den körpereigenen Kollagenaufbau in der Haut wieder an.
Ja, Polymilchsäure und auch Calciumhydroxylapatit in Verbindung mit Hyaluronsäure. Da gibt es jetzt zwei gängige Produkte auf dem Markt von zwei verschiedenen Herstellern, die aber eigentlich Klassiker sind. Also beide Wirkstoffarten haben wir schon lange. Die werden jetzt ein bisschen anders aufgelöst, verpackt dargereicht und gelten als Biostimulatoren deshalb, weil sie nicht jetzt Volumen massiv geben oder Form verändern, sondern vor allem dazu sind, Kollagen zu aktivieren, also die Kollagenbildung. Und das gelingt auch. Und bei der Polymilchsäure füllt man relativ große Flüssigkeitsvolumen dann in die Wangen. Da sind dann diese kleinen Milchsäurekristalle aufgelöst. Und dann sieht man erstmal sehr juicy aus, weil man eben viel Flüssigkeit reingegeben hat. Mit einer stumpfen Kanüle fächert man das unter die Haut. Das ist auch relativ sicher. Und danach muss man das 5 Tage, 5 Minuten, 5-mal täglich massieren, damit diese kleinen Kristalle sich nicht zu Klumpen zusammentun und dann Verhärtung oder Abkapselung bilden. Und dass die natürlich auch schön großflächig wirken. Die Flüssigkeit verabschiedet sich dann relativ zügig, dann ist man vielleicht erstmal einen Moment enttäuscht und sagt, ach, eigentlich sah ich ja so schön saftig aus. Aber dann nach einer Weile merkt man, dass die Haut fester wird von der Qualität her. Ne, Kollagenaufbau, elastische Fasern, eine gewisse Festigkeit, die Menschen begrüßen, wenn sie langsam altern und die Haut so weich und lappig wird. Bei Frauen ja natürlich gerade erst, wenn sie in der Menopause angekommen sind, wenn der Hormonabfall da ist, dann passiert das ziemlich rasant und die mögen das, wenn die Haut so ein bisschen trockenheitsknitterig ist, sehr gerne. Mhm. Und hier würde man sagen, Preis ist teuer, auch so ähnlich wie Hyaluronsäure. Der Aufwand ist halt auch hoch für den Arzt. Man muss sich Zeit nehmen, also auch hier würde ich eine 5 so geben. Mhm. Und von der Sicherheit her, auch hier ähnlich wie bei der Hyaluronsäure, theoretisch könnte man Gefäße ausstaffieren und eben auch Abkapselung machen, da würde ich dann vielleicht auch eine 3 geben. Also ich habe einfach sehr großen Respekt vor diesen ganzen Dingen, die man in den Körper reinfüllt. Andere würden wahrscheinlich eine 4 geben. Ich gebe aber lieber eine 3.
Okay, sicherheitshalber. Sicher. Genau. Ja, genau. Bei Botulinumtoxin muss man immer wieder nachspritzen. Wie lange hält das sich ungefähr bei dieser bei diesen Biostimulatoren grob?
Also der Biostimulator führt ja zu einer Kollagenneubildung, und wenn du einen gesunden Lebensstil verfolgst und vielleicht auch sogar Kollagen als Nahrungsergänzungsmittel zuführst, damit, wenn du
mach stimulierst, ich zum Beispiel.
Als Sportler ja auch bekannt, dass man da profitiert.
Ja, ja. Sehr.
Und wenn du halt die Haut stimulierst, dann willst du Baumaterial anliefern. Und wenn du jetzt nicht jemand bist, der jeden Tag Omas Knochenbrühe trinkt, dann kannst du schon dieses gut bioverfügbare, hydrolysierte Kollagen, also kleine Aminosäuren oder kurze Bruchstücke vom Kollagen als Pulver oder Flüssigkeit zu dir nehmen. Und das ist eine Art Versorgungstherapie. Da ist ja jetzt gerade wieder so eine große mediale, sagen wir fast Kampagne, wo Studien ausgewertet worden sind, wo gezeigt wird, naja, das macht kein Lifting. Natürlich ist das kein Wundermittel, das Kollagen. Aber ich messe als Ernährungsmedizinerin im Blut und sehe oft, dass Aminosäuren fehlen. Also die Gesamteiweißmenge ist in Ordnung, aber die Bausteine im Einzelnen fehlen manchmal. Und dann kann natürlich nicht aus dem Vollen geschöpft werden. Das heißt, man kann entweder Omas Knochenbrühe mit Petersilie fürs Vitamin C zu sich nehmen oder so ein Supplement, um den Effekt noch zu steigern. Und hier gehören auch, als Ernährungsmedizinerin muss ich das meinen Patienten und will das ihnen auch immer dazu sagen, es gehört dazu Omega-3 und Vitamin D mit K2 und Zink und Selen. Bei Frauen auch immer auf den Eisenwert gucken, und alle B-Vitamine müssen vorhanden sein, damit dieser Aufbauprozess auch richtig rund laufen kann. Und da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass dadurch die Effekte natürlich noch gesteigert werden können. Und wenn du dann auch die Sonne ausblendest, nicht so viel Alkohol trinkst und nicht rauchst, dann kannst du wirklich einen verjüngenden Effekt haben um ein paar Jahre der Haut, und dann alterst du einfach von diesem verjüngten Effekt wieder ganz normal weiter. Aber du kannst quasi dann in dem Moment das Hautalter vielleicht 5 Jahre zurückdrehen, weißt du, so in der Art, weil du einfach ein frisches Kollagen aufbaust, was du vor 5 Jahren hattest und mittlerweile nicht mehr hast.
Und durch die ganzen Nahrungsergänzungen ist es ja meist wie Zink, Selen, B-Vitamine, Kollagen, profitiert man ja nicht nur bei der Haut. Das darf man niemals vergessen. Man profitiert ja auch insgesamt Leistungsfähigkeit, Krankheit, Resilienz, Stress, Resilienz und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das heutige Thema.
Aber ich finde es gut, dass du das sagst, weil damit kommen wir von der reinen Oberfläche immer auf das Gesamte. Und das ist das, was ich ja auch an dir schon seit Jahren schätze, dass du ein ganzheitlich denkender Mensch bist und Experte bist, der eben nicht nur auf den Muskel oder nur auf den Knochen guckt, sondern die Ernährung im Blick hat, den Lifestyle, Erholungsthemen, die ja auch Regeneration betreffen, und eben jetzt auch dich mit der Hautqualität beschäftigst, weil das ist genau auch das, was ich denke. Man darf den Menschen nie mit einem einzelnen Fokus angucken. Man muss ihn immer als Gesamtkunstwerk sehen, und alles hängt mit allem zusammen. Und das finde ich toll, dass du das machst. Muss ich dir an der Stelle mal sagen.
Vielen Dank. Danke, danke. Das Kompliment nehme ich gern an. In Sachen Lob ist mal grenzenlos belastbar.
Ja, und dann vielleicht dann noch zum Calciumhydroxylapatit, welches auch schon in reiner Form lange auf dem Markt ist. Da mochte ich es noch nicht so gern, weil es auch Verfärbung und so eine krasse Festigkeit auch teilweise auslösen kann. Und dann in der Haut ist wie flüssiger Knochen oder flüssiger Zahn quasi. Ist auch ein biologischer Stoff. Aber mir war das immer zu krass. Jetzt gibt es das in Kombination mit Hyaluronsäure. Und jetzt finde ich es sehr, sehr gut im Einsatz, weil man auch hier wie so eine Art Stabilisierungsstreben auch mit stumpfen Kanülen unter die Haut setzen kann und ein bisschen so einen Lifting für auch weicher werdende Haut auslösen kann. Auch hier Kollagenstimulation und eine gewisse Sofortfestigkeit und einen verzögerten Effekt. Und auch hier genau die gleiche Risiko- und Preisgestaltung, würde ich jetzt mal so wie bei den anderen, Hyaluronsäure oder Polymilchsäure, würde ich auch so sagen. Also auch hier Risiken, Abkapselung, Verhärtung, Erblindung, Gefäßnervenverletzung, Autoimmunreaktionen, also nicht risikoarm, wieder eine 3. Und aber vom Preis her auch stattlich, also eine 5. Aber der Aufwand ist eben auch groß. Nichtsdestotrotz auch hier wieder, Gott sei Dank ist mir noch nie was Schlimmes passiert, aber dass mal hier so jemand mal ein kleines Knötchen fühlt oder sowas, das geht dann meistens irgendwann weg. Aber das auch, das finden Patienten nicht toll. Das kann man leider vorher nie ganz absehen, und das ist auch Teil einer Aufklärung. Ein Arzt ist dann natürlich auch verpflichtet, nicht so, ist alles super, sieht auch super aus. Ich hatte gestern eine Patientin, der habe ich diese Kombination auch gerade ins Gesicht gemacht, und die kam gestern zur Kontrolle und sie sagt, so viele Komplimente von Freundinnen bekommen, weil sie einfach verliebt aussieht, wieder ein bisschen straffer aussieht, ohne dass sie sich aber von der Anatomie verändert hat. Sie sieht eben regeneriert aus, und das ist toll, Aber es gibt Menschen, ne, da, die haben dann vielleicht mal so ein kleines Knötchen und dann hofft man, dass sich das auflöst. Dann muss man das auch massieren oder wieder ein bisschen versuchen aufzuweichen. Und das ist halt doof, weil das belastet mich auch als Ärztin. Das heißt, jeder Arzt muss dich aufklären über Chancen, die toll sind, die uns alle begeistern, aber auch mögliche Risiken. Und das kann dann auch dazu führen, dass der Patient mal abgeschreckt ist. Aber ich finde, das zu übergehen, das geht einfach nicht.
Ich fände es auch gut, wenn Ärzte auch ablehnen würden, wenn sie sagen, ja, sehe ich bei Ihnen noch nicht, jo, zum Beispiel. Ja. Ganz ehrlich, das fände ich sehr sympathisch, weil das ist ehrlich und nicht nur auf die Kasse achten.
Und das ist auch ganz oft, viele Frauen, also es sind öfter Frauen, aber auch Männer, hat jetzt auch einen Mann, die kommen zu mir, wo die Haut wirklich schon so ein bisschen baumelt. Und die wollen alles mir dafür geben, dass ich sie mit Laser behandle oder mit Hyaluronsäure oder anderen Füllmethoden. Und dann sage ich immer, oder Fäden, ja, Fadenlifting gibt's ja auch. Die wollen das dann gerne haben und sind bereit, sehr, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Und ich könnte dann eine goldene Nase verdienen. Aber ich sage denen dann immer, wissen Sie, das hängt jetzt so, das ist nicht passend zu diesen Methoden. Hier wäre ein chirurgisches Herangehen viel besser. Da haben Sie langfristige Effekte. Der Hautüberschuss muss weggenommen und quasi hochgeschnallt werden. Und ich finde, Ehrlichkeit währt am längsten. Ich glaube, ich profitiere als Ärztin mehr davon, auch mal wegzuschicken. Dann mache ich mich viel glaubhafter, ja, als wenn ich halt auf Teufel komm raus alles tue, was geht. Da fühle ich mich auch mit meinem ärztlichen und ethischen Anspruch nicht gut. Wenn ich mich schon in die Beauty wage, dann bitte auf eine medizinische Art und nicht verkaufen, was das Zeug hält.
Ich denke, alle, die hier zuschauen bzw. zuhören würden, hier beide Daumen hoch machen. Ich denke, alle sehen das so. Es passiert leider noch nie, nur nicht überall. Also das ist zumindest das, was ich höre und lese. Okay, wir machen mal weiter mit Eigenfetttransplantation.
Das biete ich persönlich nicht an. Das ist aber eine gute Methode. Ja. Okay. Ich habe tolle Kollegen, wo ich dann hinschicke. Eigenfett nimmt man, weil man zum Beispiel Volumen aufbauen will und jetzt sagt, ach nee, Hyaluronsäure, das wird ja wieder abgebaut nach, sagen wir mal, 2 Jahren, die festeren. Ich würde gerne Eigenfett haben, außerdem will ich kein Fremdmaterial im Körper, weil das Immunsystem könnte ja reagieren, obwohl Hyaluronsäure ja auch vom Körper her bekannt ist und auch ein natürlicher Faktor, Feuchthaltefaktor im Gewebe ist. Da muss man natürlich eine Fettabsaugung machen, das Fett aufbereiten und dann reinspritzen. Das muss ein sehr erfahrener, besten plastischer Chirurg sein zum Beispiel. Das Fett kann halt manchmal ungleich anwachsen oder nicht total komplett anwachsen. Das heißt, der Effekt kann schwerer berechenbar sein vorher. Und auch da habe ich schon Menschen gesehen, die unzufrieden waren mit dem Ergebnis, weil die eine Seite stärker als die andere war. Aber hier gibt es wiederum einen kleinen Trick. Es gibt Fett wegspritzen, also Spritzen, die man wiederum in Fettdepots reinspritzt, zum Beispiel, weil Leute Lipome haben, also Fettkugeln oder einfach ein Doppelkinn oder irgendwelche kleinen Fettdepots, die jetzt nicht unbedingt sich lohnen abzusaugen, und da kann man relativ gezielt mit einer Spritze das injizieren. Das hat auch wirklich sehr wenig Nebenwirkungen, auch wenn Leute hier irgendwie Fettpolster haben. Und dann kann man auch postoperativ ein bisschen fehlverteilte Depots auflösen, und das biete ich auch Patienten an, die dann vom Chirurgen kommen. Das machen die Chirurgen auch manchmal selber, aber nicht immer kommt es dazu, dass sie da wieder hingehen. Und das funktioniert ganz gut. Also eine gewisse Sicherheit, dass man da dann doch am Ende ein ebenes Bild hat, gibt es schon. Aber auch hier Risiken. Also wenn du mich jetzt wieder nach der Note fragst, teuer, sehr teuer, großer Aufwand, würde man teuer, also wahrscheinlich eine 4, aber ich meine, natürlich kosten Dinge, die aufwendig sind, Geld. Und der Nutzen, wenn es gut gelingt, dann ist es relativ nachhaltig. Aber es gelingt halt nicht immer, vielleicht eine 7.
Oh, okay, das ist schon mal ganz gut. Und das Nächste, was du gerade gesagt hast, mit diesem Wiederauflösen, habe ich auch hier, Lipolyse-Injektion, Fettauslösung kleinster Depots. Das ist genau das, was du gerade eben meintest,
relativ
richtig?
Relativ preiswert, also hier könnte man, je nachdem, was die Ärzte nehmen, es kommt ja auch immer darauf an, was man als Arzt so Lust hat, so dazu zu verdienen bei einer Beauty-Maßnahme. Aber das Material per se ist relativ preiswert und dann muss man halt die ärztliche Leistung bezahlen. Und hier könnte man sagen, vom Preis her ist es eine 7, 8.
Okay, und bisher der Gewinner.
Und von den Risiken gering, also auch hier 8, 9.
Oh, ja. Also bisher führend. Aber warum soll man das denn tun? Also ist es dann für Menschen, die einfach so ein bisschen pummeligeres Gesicht haben?
Ja, manche Menschen haben ja...
Aber bei mir sind die ja durch meinen geringen Körperfettanteil, ich glaube, also ich bin ja hier regelrecht eingefallen, das sieht man ja gar nicht so, weil ich halt eben nur um die 10% Körperfett habe. Also wenn ich sowas hier reinmachen würde...
Genau, also man muss eine richtige Patientenauswahl treffen. Und übrigens die Nebenwirkungen, die ich ja jetzt so mit Noten versehe, sind dann auch natürlich da, wenn man einen Patienten gut auswählt. Also eine Fettwegspritze bei einem, der Diabetiker ist oder eine Autoimmunerkrankung hat oder eine Allergie gegen Soja, das nimmt man nämlich aus der Sojapflanze, das Medikament. Okay. Wenn man das jetzt nicht abfragt, dann ist natürlich das Risiko größer. Aber wenn man eine gute Patientenauswahl trifft, dann ist das Risiko kleiner. Und bei dir würde es halt gar nicht passen. Aber Leute mit Lipomen, also gutartigen Fettknubbeln, die sie unter der Haut überall haben, die sind damit, sind damit oft sehr happy. Also wir machen immer einen Ultraschall vor, um zu gucken, dass das wirklich pures Fett ist, also ein Ballon mit Fett und nicht irgendwie Zysten drin oder fibröses, also gewebige, also so bindegewebiges Material. Also wenn es ein schöner Fettballon ist, dann wird das schön reingespritzt von außen. Das ist ein Off-Label, also ist dafür gar nicht erfunden und zugelassen, funktioniert aber großartig. Die Fettwegspritzen sind ursprünglich gedacht für das Auflösen von Embolien, also Fettembolien. Die kann man wirklich in Arterien damals, hat man die gespritzt, um Menschen zu retten. Und dann hat man gesehen, krass, das kann man auch in Fettpolster spritzen oder in solche Fettkugeln. Und dann muss man Patienten aufklären, dann kann man das ziemlich sicher machen. Und also wenn dann alle Risiken ausgeschlossen sind, dann vertragen die Leute das gut. Da gibt es vielleicht mal Brennen, mal Rötung, mal Schwellung, aber an sich schrumpfen die dann toll weg. Und in der Beauty nimmt man das halt auch sehr gerne, zum Beispiel für so ein Doppelkinn oder wenn hier irgendwie Fett, es gibt Menschen, die haben da einfach mehr Fett, du jetzt nicht. Und es ist aber nicht immer durch Diät und geringen Fettanteil steuerbar. Weiß, manche Menschen haben einfach Fettdepots oder auch so Reiterhosen oder so Fettbeulen an den Knien. Das ist genetisch. Also gerade wir Frauen oder Love-Handles, das kannst du nicht durch Diät und Sport immer wegbekommen. Dann kann man sowas mal benutzen. Oder eine Fettabsaugung auch anbieten, wiederum beim plastischen Chirurgen oder spezialisierten Dermatologen.
Ja. Ah, klasse, ich meine, zweimal eine 8. Ja. Bisher führend. Jetzt speziell für diesen
Anwendungsfall. Für die Leute, die dieses Ding benutzen möchten, eine super Sache, genau.
Und wo es passt. Super, wunderbar. Mesotherapie, also Mikroinjektion mit Wirkstoffcocktail in die oberflächliche Haut.
Mesotherapie bedeutet, dass man ganz viele, ganz kleine Piekser macht und irgendwelche Substanzen da reinspritzt. Im kosmetischen Bereich ist eine Mesotherapie für Kosmetikerinnen, Kosmetiker im Angebot, hat natürlich keine großen nachhaltigen Effekte. Du darfst natürlich auch keine krassen Medikamente nutzen, sondern nur kosmetische Wirkstoffe, die dann auch nicht in den Körper eindringen dürfen. Sonst wäre es nicht Kosmetik, sondern wiederum Medizin. Und hier muss man groß aufpassen, welche Produkte werden da einfach verwendet. Manchmal wird Zeug reingeniedelt, was zu Allergien, Fremdkörperreaktionen dann doch führt. Es wird zu tief geniedelt, es kann zu bakteriellen Infekten kommen. Das heißt, preislich wahrscheinlich besser als ein medizinisches Verfahren, trotzdem auch je nach Luxus-Kosmetikstudio stolze Preise. Hier würde ich dann vielleicht mal auch so eine 6 geben, 7 geben.
Aber mit wenig Nachhaltigkeit.
Aber die Nachhaltigkeit ist gering. Die Risiken sind, je nachdem, was an Produkten genommen wird, die Risiken sind vielleicht 5 gemischt. Ne? Also wenn man nicht tief in den Körper eindringt, kann man auch nicht viel Schaden anrichten. Aber trotzdem habe ich halt schon Dinge gesehen. Es wird ja alles auch heute verkauft. Im Kosmetikbereich ist es gar nicht immer so toll, was da auch so immer drin ist. Mhm. Interessant ist Mesotherapie, wenn man körpereigenes Plasma nimmt. Also Blut abnimmt, es zentrifugiert, also schleudert und in Spezialröhrchen eben aufgezogen hat und dann den Überstand, also das Plasma, das ist eine gelbe Flüssigkeit ohne Zellen, beziehungsweise Blutplättchen sind noch drin, das kann man dann reinspritzen oder reinniedeln in die Haut. Das kann tatsächlich so bei Haarausfall wirken oder so ein bisschen wie so ein Vampirlifting. Das ist eben eine ganz gute Substanz, die körpereigene Substanz mit sehr gemischten Ergebnissen. Aber kann man auf jeden Fall machen, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt nicht das wow, krass, langlebigste. Wenn Ärzte eine Mesotherapie machen, da könnte Hyaluronsäure reingepiekst werden, da könnte dieses Plasma reingepiekst werden oder irgendwelche Arzneimittel. Das wäre dann wiederum etwas stärker vom Effekt. Kann man machen.
Und was sagst du zur Radiofrequenz? Microneedling.
Radiofrequenz Microneedling ist auch ein ganz klassisches Verfahren. Hier sind Goldnadeln, die in die Haut hineinsinken. Also richtig solche Nadeln, die verschiedene Tiefen erreichen können. Das kann man am Gerät einstellen und an der Spitze der Nadel ist die Isolierung aufgehoben, sodass da Hitze raustreten kann, die durch Radiofrequenzenergie quasi, nicht durch Laserhitze, sondern Radiofrequenzhitze generiert wird. Sodass es so Hitzepunkte im Gewebe gibt, in verschiedenen Schichten. Das funktioniert gut. Man hat hier eine gewisse Straffung. Man kann das nehmen, um Knitterfältchen oder langsam alternde Haut eben schon so ein bisschen wieder mit Kollagen zu versorgen. Der Körper wird durch diese Hitzepunkte stimuliert, das wieder zu reparieren, und dadurch gibt es eine Straffung. Und auch bei Aknenarben oder anderen Narben ist es ein Verfahren, das gut ist, etabliert ist. Aber auch hier Vorsicht, auch hier gibt es Nebenwirkungen potenziell. Und das ist auch jetzt gerade wieder wirklich sehr ernst genommen worden. Da gab es auch Daten, die das zeigen, dass, wenn es zu tief eindringt, es zum Fettabbau kommen kann. Und das ist natürlich
Fettabbau
und das ist natürlich eine unkontrollierte Nebenwirkung. Zwar will man bei manchen Menschen weniger Fett haben, aber vielleicht nicht unbedingt im Gesicht, weil dann hängt die Haut ja eher. Also hier muss man ganz genau auf die Qualität des Geräts und auf die Eindringtiefe achten, und es muss ein erfahrener Behandler sein. Es wird aber eben auch in Kosmetikstudios angeboten, und hier gibt es viele verschiedene Geräteunterschiede. Aber ich persönlich habe seit vielen Jahren sehr gute Erfahrungen. Ich habe halt Gott sei Dank bisher gute Geräte gehabt und ist Gott sei Dank bisher nie schief gegangen. Was mal sein kann, sind vielleicht bei Leuten, dass die den Herpes haben, dass das nicht erkannt wird und dann der Herpes sich auf die Punkte verteilt, oder ein bakterieller Infekt. Also hier muss man auch eine gute Anamnese machen, eventuell dem Patienten ein Antiherpes-Medikament geben, ein bisschen desinfizierend, antiseptisch arbeiten, dass sich nicht Bakterien verteilen. Also Herpes ist ja ein Virus, aber es gibt ja auch bakterielle Erreger. Und solche Flecken verhindert man, indem man Sonnenschutz betreibt. Und wenn man einen schwierigen Hauttyp hat, ist Radiofrequenz, wo nur die Hitze in der Tiefe der Haut entfaltet wird, sicherer als Laser. Weil also asiatische Hauttypen oder dunklere Hauttypen allgemein können allein durch, wenn man sie an der Oberfläche kratzt und erst recht durch Laser, dann so dunkle Flecken entwickeln. Und diese Radiofrequenztechnologie ist in Korea, glaube ich, erfunden worden, wo die Nadeln eben die obere Haut überwinden und erst in der Tiefe Hitze entfalten. Und in der Oberhaut, dadurch, dass es kalt bleibt, wird dann nicht die Pigmentbildung stimuliert. Und das ist für Leute, die eine Problemhaut haben, Pigmentierungsneigung haben, auf jeden Fall die sicherere Methode als Laser, obwohl ich Laser liebe.
Und das heißt dann, durch diese Energie, die freigesetzt wird, kommt es eben auch dann zum nachhaltigen Kollagenaufbau. Das dauert auch ein bisschen, und ich oute mich jetzt. Ich habe nämlich genau das letzte Woche zum ersten Mal gemacht. Ja. Ich wollte einfach mal anfangen mit solchen Behandlungen. Ich bin jetzt auch 51 Jahre alt und viel mehr als Creme. Da achtet immer meine Frau drauf, dass ich mich fleißig eincreme. Ja. Da bin ich sehr nachlässig gewesen, das muss ich auch zugeben. Hab das mal getestet. Ist auch jetzt keine sehr angenehme Behandlung, auch wenn das Gesicht ordentlich betäubt worden ist. Man kriegt so eine Betäubungscreme, aber es ist nicht, wo man sich jetzt drauf freut. Es ist keine Kosmetikbehandlung, muss man ganz klar sagen. Es riecht auch verbrannt, muss man auch dazu sagen. Es geht aber. Also es war wirklich gut ausgehalten.
Abgeheilt, ne? Das ist ja auch wichtig.
Ja, man sieht dann danach so ein bisschen zerbeult aus und so ein bisschen blutig. Also minimal, das war kaum der Rede. Es war letzte Woche am Donnerstag, heute ist ein Donnerstag, Freitag ist heute. Ich hätte es nicht direkt danach machen können.
Also ich habe tatsächlich Patienten, die sind Schauspieler und die sagen, also ich möchte am Freitag einen Dreh haben und da bin ich dann ganz, möchte ich super aussehen, können Sie mich jetzt am Montag behandeln? Ich dann immer so, nein, auf gar keinen Fall, doch, Sie müssen aber. Und es ist schon mehrmals gut gegangen. Also diese 4 Tage Abheilung, 5 Tage, und dann hat man natürlich danach so einen gewissen Glow. Das ist natürlich noch nicht Anti-Aging, sondern das ist noch ein bisschen Ödem, also Flüssigkeit, die eingelagert ist. Aber das ist so ein kurzfristiger Straffungseffekt, und der nachhaltige Kollagenaufbau kommt dann zeitversetzt. Aber Achtung, die Augenregion, diese dünne Haut hier, die darf man auf keinen Fall mit den Nadeln behandeln. Da kann es wirklich Nebenwirkungen geben. Und da ist ein Laser besser geeignet.
Okay. Jetzt zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist jetzt auch keine mega günstige, aber nichts ist günstig, was wir hier gerade ansprechen.
Ja, auch hier genau.
Aus einer Creme, aus dem DM, aber auch viel bringt weiter.
Preis ist stattlich. Preis-Leistung? Würde ich auch sagen 6. Ach so, Preis-Leistung, Naja, 6.
Ja, okay.
Und Risiko?
7. Augen außen vor?
7. Also ich finde es nicht sehr risikobehaftet, wenn es ein gutes Gerät ist. Wie immer mit Vorbehalt, ja? Also sonst eine 6.
Ja, klar. Also man kann jedes Gerät falsch bedienen, ist völlig klar, ja.
Also wenn es nicht zu tief eindringt und ein gutes Gerät ist und gut desinfiziert wird, also ich habe, wie gesagt, noch nie eine schlimme Nebenwirkung erlebt, aber es gibt's in der Welt.
Okay.
Aber ich muss ja ein bisschen aufpassen, weil wenn jetzt jemand das sieht und sagt, oh, das mache ich jetzt nächste Woche beim Kosmetikstudio um die Ecke, das kann super sein, es kann aber auch, das kann ich nicht beurteilen, und dann bin ich schuld, wenn ich jetzt irgendwas anderes behauptet habe.
Ganz wichtig, das ist nur beratend. Und zwar so, wie man eben hier beraten kann, aber die Entscheidung muss jeder treffen und bitte nur mit einem Vollprofi an der Seite. Also gerade wenn man eben solche Dinge macht, die über das normale Gesichteincreme hinausgehen, da würde ich immer empfehlen, dass man sich wirklich an jemanden wendet, der die das schon sehr, sehr lange macht und Erfahrung mitbringt. Und solange man eine solche Person nicht hat, auf die Suche gehen. Ja. Auf die Suche gehen. Fragen, hinterfragen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Hochintensiver fokussierter Ultraschall.
Ja, ist beliebt in der Beauty-Welt. Da wird also praktisch diesmal Ultraschall für die Hitze genutzt, die dann so auf einen Punkt zusammenläuft, diese Hitze, und dann auch wieder so einen Hitzepunkt macht, ähnlich wie bei der Radiofrequenz. Nur, dass nicht die Nadeln das die Hitze reinbringen, sondern eben der Ultraschall per se das Gewebe durchwandert und dann an einem Punkt fokussiert den maximalen Hitzepunkt entwickelt. Ich habe da viel, viel mitgearbeitet schon in meinem Leben, auch mit unterschiedlichen Herstellern, und ich habe sehr gemischte Gefühle. Es ist sehr schmerzhaft, es ist sehr langwierig und ich finde die Ergebnisse dafür oft eher enttäuschend. Aber es gibt ein paar Hardcore-Fans, nee, aber Preis-Leistung finde ich eher niedrig. Ich finde ja. 4, ja. Und Risiken, da muss man auch wieder auf Regeln achten. Auch die Risiken hier sind relativ gering, wenn man aufpasst, dass man hier nicht den Gesichtsnerv erhitzt. Na, wahrscheinlich so 6. Aber auch hier,
okay,
man arbeitet
mit Hitze, schon.
Gewisse Risiken sind da. Ich habe, wie gesagt, viel getestet, auch verschiedene Hersteller. Ich habe es jetzt am Ende mir nicht gekauft, obwohl ich es immer wieder probiert habe. Es hat mich nie so ergriffen. Aber es gibt Kollegen, okay, die das lieben, und da möchte ich es auf gar keinen Fall, weil es gibt einfach Leute, ne, jeder Koch hat so seine eigenen Rezepte, um ans Ziel zu kommen.
Klar.
Und dann sollen die, ich will es auf keinen Fall schlecht machen. Es ist,
nein, das ist deine ganz persönliche
ist nicht meine
Einschätzung.
Finde ich ja. Die Nadeln besser, die Radiofrequenz.
Es ist ja nicht die alleinselig machende Gnade, deine Bewertung. Dann habe ich die Kryolipolyse.
Kryolipolyse, da wird so Fettwurst quasi vom Bauch so eingesaugt, so, und ist dann wie in so einer Kassette drin, und dann wird das eine Stunde gekühlt und dann nimmt man die Kassette weg. Da ist natürlich ein Hautschutz mit eingebaut, damit die Oberhaut nicht erfriert, das ist eine Gefahr,
ja.
Sondern nur bitte das Fettgewebe, und das ist dann wirklich wie so ein Ziegelstein, und dann muss man das so weich kneten, also wie so ein angefrorenes Eis, also wie so ein Sorbet fühlt sich das an. Und dann massiert man das, und nach einigen Wochen tatsächlich baut sich Fett ab. Schichtdicke, die man damit erzielen kann, ist so 1 Zentimeter. Und wenn bei kleinen Polstern, da sind die Leute durchaus zufrieden. Risiken gibt es, weil man kann eben Erfrierungen machen. Habe ich auch schon nicht so schöne Dinge gesehen. Verfärbungen der Haut sind möglich. Auch hier geht es wieder um gutes Gerät. Ist halt langwierig, weil man eben nicht eine große Region auf einen Schlag behandeln kann, sondern immer nur einzelne Regionen. Von daher Preis auch stattlich. Preis-Leistung finde ich 4, 3. Ich finde eine Fettabsaugung, eine ehrliche, irgendwie viel effektiver, nachhaltiger, besser kontrollierbarer, besser modulierbarer, besser steuerbarer. Also ja, aber ich habe alles ausprobiert, und ich auch, das ist jetzt nicht prinzipiell schlecht, aber es gibt effektivere Methoden, und Risiken würde ich auch so 5, 6, 5.
Also auch nichts, wo man sich jetzt intensiv drüber informieren muss, wenn es doch so viele andere Möglichkeiten gibt, wenn man da frisch anfängt in diesem Bereich und vielleicht mal, weil sie irgendwas testen möchte.
Wir haben ja vorhin über die Fettwegspritze. Ich habe Patienten, die haben sich ganz lange immer wieder das Kinn hier durchkühlen lassen, und ich bin dann einmal mit der Fettwegspritze für 8,90 € irgendwie Produktpreis, keine Ahnung, was ist da gegossen, rein, und dann war es halt direkt weg. Ja, nach 1, 2 Behandlungen war es weg.
Okay.
Während dieses ständige Gut. und so.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du sehr gerne mit Laser- oder lichtbasierten Systemen arbeitest. Da habe ich jetzt einige. Und zwar ablative, nicht ablative Laser, habe ich noch nie gehört. Ablativ, das Wort. Hauterneuerung, Narbenfalten. Was sagst du dazu?
Also ich habe tatsächlich ein Laserzentrum, weil Laser sind Maschinen, mit denen du ehrliche Erfolge erzielen kannst, weil du auch den Effekt eigentlich ziemlich gut siehst. Es gibt unterschiedliche Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen für unterschiedliche Ziele, die wir verfolgen. Zum Beispiel der Rubinlaser, der braune Flecken, Altersflecken im Volksmund genannt, oder Sonnenflecken, einmalig behandelt, erhitzt. Die werden dann schwarz und in einer Woche im Gesicht sind sie weg, nach 3 Wochen an den Händen. Und sind sie weg.
Oh, stark.
Ja? Geiler Effekt, eine Behandlung, super. Ja. I love it. Und da kann man eben auch, man hat Spaß daran, und man kann dem Patienten wirklich sagen, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sind sie in einer Woche glücklich oder in 4 Wochen.
Oh, herrlich. Ja. Und also dann, was für Preis-Leistung?
Also Laser per se, die Maschinen sind extrem teuer in der Wartung, im Einkauf, in der Versicherung, ja, in den klar. Ersatzteilen. Dementsprechend musst du für Laserbehandlung immer ein paar hundert Euro ansetzen. Man kann das natürlich fair gestalten, aber es ist für einen Arzt, diese ganzen Geräte immer auf Stand zu halten, eine wahnsinnig teure Sache. Und somit sind auch die Preise teuer, aber die Leistung ist enorm nach meiner, so würde ich dann sagen, Preis-Leistung, also hoher Preis, aber hervorragende Leistung. Dann 7 vielleicht, 8 so in dem
Dreh. Ja, 7, 8, okay. Risiko?
Risiko, auch hier wieder muss ein gutes Gerät sein. Man muss vielleicht eine Probebehandlung machen, bei Risikohauttypen sowieso. Erfahrener Behandler sein, ein gut gewartetes Gerät haben. Risiken sind da, würde ich eben bei guter Voraussetzung bei 6, 7, je nach Gerät und Methode ansetzen. Also ich mache auch hier immer eine gute Aufklärung. Aber es geht irgendwie immer gut. Ich habe tolle Geräte, mit denen hat man Spaß, und ich muss sie einfach gut kennen. Und wenn man sie kennt und viel Erfahrung hat, dann weiß man auch, welche Einstellung gut ist. Ne? Wenn man so ein neues Gerät hat und man kennt die Einstellung noch nicht und dann ist man zu
ja, klar.
Das ist dann doof. Aber
brennt man einmal noch durch die Hand.
Du merkst, also, ich liebe diese Geräte. Ich arbeite jeden Tag damit und bin einfach damit happy. Dann gibt es Gefäßlaser, verschiedene, zum Beispiel Farbstofflaser. Sehr, sehr gut, sehr sicherer Gefäßlaser mit Simultankühlung, die im Moment des Hitzeimpulses auch auf die Haut drauf gesprüht wird vom Gerät. Mhm. Und damit kannst du halt Äderchen, die du hier so überall hast, total in einer Sitzung veröden. Mega Ergebnis.
Wahnsinn.
Danach eine Woche geschwollen, aber Patienten sehr zufrieden. Weißt du, die Rosatia und Kuperose oder Sonnenschäden, tolle Effekte. Auch hier Verbrennungsrisiko, aber ist mir bei der guten Einstellung auch noch nicht passiert. Von daher so ähnlich ansetzen wie diesen Rubinlaser. Oder für Besenreißer oder tief, so Lippenknubbel, manche haben so eine blaue Kugel hier oder sehr, sehr dicke Nasenarme.
Ja.
Dann nimmt man den langgepulsten Neodymiac-Laser. Mehr Risiko, aber auch hier, wenn die Haut gut vorbereitet ist, sprich 24 Stunden nicht eingecremt wurde bei diesem Laser. Mhm. Und vorher und nachher immer 4 Wochen bei jedem Laser. 4 Wochen vorher, 4 Wochen nachher keine Sonne und kein Solarium. Dann kann man sehr sichere und tolle Ergebnisse erzielen. Wenn man Besenreißer lasert, ist ganz wichtig, vor einen Ultraschall der Beinvenen gemacht zu haben, weil sonst ist er erfolglos. Dann kommen die Krampfadern oder die Besenreißer immer wieder. Man muss erst die Tiefe gesund machen, dass weniger Druck im Gefäßsystem ist. Sonst kann man es gleich lassen, dann kommen die Dinger wieder. Nur das ist die Herausforderung. Also am besten, ich bin ja auch Phlebologin, also Venenärztin. Ich behandle immer erst mit diesem Besenreißerlaser, wenn ich weiß, wir haben alle tieferen Beinvenen verschlossen, die ausgeleiert sind mit Schaum oder mit Endolaser oder operativen Methoden.
Stark. Man spürt doch richtig die Begeisterung. Das gefällt mir total gut. Echt.
Und ich will dir noch sagen, weil du sagtest, Narben und Falten. Es gibt natürlich diesen CO2-Laser oder auch den Erbium-Laser. Das sind die Ablativen, also wo du wirklich quasi gezielte ärztliche Verbrennungen machst. Wo du Haut quasi punktuell wirklich zerstörst. Du dringst mit dem Laser tiefer in die Haut ein, durch die Oberhaut in die zweite Hautschicht und machst dort eine punktuelle Zerstörung von Kollagen, aber auch von der Oberhaut. Und du hast dann einen sofort sichtbaren Zusammenzieheffekt, also eine Art Shrinking, schon also praktisch porenfeiner, knitterchenfeiner, hautglatter und nachhaltig über 4-6 Monate eine Stimulierung von Kollagen. Und das nutze ich zum Beispiel auch bei Narben, also Verbrennungsnarben, Schnittnarben, Traumafolgen, Operationsnarben. Und das ist immer derselbe Effekt. Man punktiert mit Hitze Kollagen, ganz viele kleine Löcher, es muss reparieren. Dabei strafft und glättet es sich und es hat wirklich sehr schöne Effekte. Auch hier ist kein Lifting, also man kommt nicht in die tiefen Bindegewebe und Fett- oder Muskelstrukturen, aber die Haut kann sehr schön damit verbessert werden. Und den Laser, diesen fraktionierten CO2-Laser, der ablativ ist, also Verbrennungspunkte macht, den kann man eben auch sehr schön im Augenbereich nutzen. Und hier, es gibt keine andere Methode für diese leichten Überschüsse, die man hier entwickelt, eine schöne Straffung erzielen. Irgendwann muss es ein Lifting sein, auch dann geht der Laser, hat auch seine Grenzen. Aber das finde ich viel sicherer und besser als zum Beispiel der Plasma-Pen. Der Plasma-Pen ist so ein kleines Glüheisen, was da so ein Glühstab drauf gepunktet wird, was wirklich schlimme Vernarbung und auch Verziehung des Auges machen kann. Da ist der Laser viel kontrollierter und sicherer. Der kann das auch machen, Verbrennung, aber wenn man das eben gut vorbereitet und vielleicht bei komplizierten Hauttypen mal eine kleine Probebehandlung macht, doch auch ein sicheres Verfahren, genau dieselbe Punktzahl wie die anderen. Aber das, weil das jetzt passend zu unserem Beauty-Thema ist und Anti-Aging-Thema, damit kannst du wirklich eine Hautqualitätsverbesserung machen, aber kein Lifting.
Mir ist es wahnsinnig wichtig, an dieser Stelle nochmal auf eine eigentliche Selbstverständlichkeit hinzuweisen. Wenn man das Gewebe mit Absicht verletzt, um den Regenerationsprozess zur Verbesserung anzustoßen, dann muss das Baumaterial auch da sein. Das heißt, wenn ich eben so eine Schönheitsbehandlung mache und mich nur von Fastfood und Süßigkeiten ernähre, viel Alkohol trinke und rauche, dann werden die Effekte zumindest langfristig vermutlich, wenn überhaupt, drastisch geringer sein. Das ist so wichtig. Das heißt, wenn man schon Geld, viel Geld für sowas ausgibt, dann sollte man eben auch sich deutlich mehr um genau sowas kümmern. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber vielleicht geht sowas manchmal unter, weil der Mensch geht immer gerne den Weg des geringsten Widerstandes und es ist halt einfacher, sich von einem Profi wie dir zu behandeln zu lassen und selber nichts zu verändern am Lebensstil. Ganz klare Sache, aber es wird eben niemals annähernd den Effekt erzielen, den es der möglich wäre.
Und ein Zug einer Zigarette zerstört schon alle Babyzellen, die gerade entstehen wollten, um neues Kollagen zu bauen. Also Rauchen ist wirklich der Killer des Erfolgs. Und was neben guten Nahrungsergänzungsmitteln und vor allem guter Ernährung auch sinnvoll und wichtig ist, und das sage ich gerne, weil es einfach oft nicht in der Aufklärung ist, Frauen ab der Menopause oder Perimenopause sollten unbedingt mit bioidentischen Hormonen sich beschäftigen. Denn diese sind ganz wesentlich auch für den Kollagenaufbau und Verhinderung des Abbaus und Verhinderung von Mikroentzündungen, die uns schneller altern lassen, relevant. Und nur 8% der Frauen werden leider aufgeklärt. Das dauert ja eine Weile und es sind immer noch viele Ängste. Die FDA hat mittlerweile das Krebsrisiko aus den Beipackzetteln entfernt.
Endlich.
Und wenn man das sich Östrogen über die Haut nimmt und das Progesteron oral als Kapsel und hier gerne sogar eines, was eine Hormonapotheke hergestellt hat, dann ist sogar dieser blöde Zusatzstoff Titandioxid raus. Dann hat man sich optimal versorgt und man muss ja nicht massive große Dosen nehmen, aber so, dass der Körper von diesen Hormonen profitieren kann in allen Organen, aber natürlich, wo wir beim Thema Haut sind, massiv hier. Und die Frauen warten oft sehr lange aus Ängsten oder aus mangelnder Aufklärung und die Haut altert natürlich viel, viel schneller. Und dann kann man die Ergebnisse maximieren, Kollagen, Mikronährstoffe, Sport, gesunde Ernährung, Genussgifte weglassen und Hormone und dann hat man auch tolle Ergebnisse.
Mir gefällt da einer Satz von dir. Ein Zug an einer Zigarette zerstört Babyzellen. Das ist ein Bild, das bleibt haften. Finde ich klasse. Die letzten zwei Punkte, die ich hier stehen habe, es gibt noch ein paar mehr, aber es geht alles in eine ähnliche Richtung. Das ist jetzt chirurgisch, minimalinvasiv, ja, das wie Fadenlifting.
Ja, es gibt Kollegen, die das mögen. Auch hier möchte ich nichts schlecht machen. Es gibt davon Fans. Ich persönlich mag es nicht. Auch das habe ich verwendet. Man probiert ja als Arzt auch neue Trends aus. Habe es auch lang genug verwendet und habe es wieder verlassen. Ich war nie Fan von persistierenden Fäden, die also der Körper nicht abbauen kann, weil Gott bewahre, es ist eine Nebenwirkung. Dann kriegt man die wieder raus. Ich habe schon allerlei Unschönes gesehen, das ist gar nicht mir passiert ist. Also was mir passiert ist, ist, ich habe gesehen, dass die Patienten, wenn ich auflösbare Fäden nutze, die haben so Widerhaken, die zieht man dann durch die Haut.
Ja.
Und die haben natürlich die Hoffnung, dass man wirklich so, die machen dann immer so, die Patientinnen, ne, so, das soll wieder so sein, schöne Jawline. Aber das hält nicht, weil du kannst nicht Haut an sich selbst aufhängen. Haut an Haut, ne, du müsstest es quasi am Knochen, an der Knochenhaut fixieren. Und das ist eigentlich wiederum ein chirurgischer Eingriff. Aber das nur durch die Haut zu ziehen und so. Was passiert ist, wenn man, oder was geeignet ist, also es gibt so Fäden, die man gerne in den Hals reinlegt. Das sind so ganz kleine, kurze Fäden, die man mit Nadeln reinschiebt, die Nadel rauszieht und dann bleibt so ein kleiner, hakiger Faden drin. Und der ist auch aus Milchsäure, also aus irgendeinem Material zumindest, was sich wieder auflöst. In der Zeit, wo es aber drin liegt, ist es wie so ein Rosenrankgitter. Also praktisch chirurgische Fäden, die sich irgendwann wieder auflösen. Und dieses Rosenrankgitter für Kollagen, also das heißt, es gibt eine gewisse Stabilisierung in dem Moment, wo du es reinlegst und dann auch ein bisschen eine Reizung, dass Kollagen sich bildet und ein bisschen Anti-Aging macht. Das finde ich gut. Das ist hilfreich bei so knittriger, labbriger, ne, so, ne, das wird hier so weicher. Mhm. Super Sache. Mhm. Aber dieses Hochzurren und Hochschnallen von Fäden, die nur durch die Haut gezogen werden, das kann auch sehr schmerzhaft sein. Da muss man manchmal mit dickeren Fäden arbeiten, die muss man massiv durch Faszien durchstoßen, da schreien die Leute auch schon mal auf. Und ich finde, dafür ist der Effekt wirklich nicht stark genug. Und vor allem, wenn die Haut viel Überschuss hat, dann ziehst du die Haut hier so vor dem Ohr in so Plissé-Fältchen. Das heißt, die haben hier dann das ganze Material so hochgeschoppt. I don't know. Also es ist, wie du merkst, okay. Ich habe es wieder aufgehört. Und ich habe eben auch Leute gesehen, da ist es ausgerissen. Die haben dann gelacht. und tock, plötzlich war die eine Stelle geliftet und die andere hing wieder, weil der Faden ist ausgerissen. Oder er ist unter der Haut ausgerissen und hat sich zusammengekugelt wie so ein Schneckenhaus unter der Haut und dann gab es hier so einen Hüppel. Oder einer hat aus seinem Hautloch rausgeeitert. Die Patienten kommen dann damit zu einem und sagen, können Sie mir das rausmachen? Aber die Dinger haben wieder Haken. Also wie gesagt, ich habe es dann nach anderthalb Jahren aufgehört, weil die Effekte mir für Aufwand, für den Preis persönlich zu schwach waren und die Patienten dann immer sagten, oh Mensch, ist ja wieder ein bisschen runter und irgendwie reicht es nicht. Und dann aber bei Ihnen, Sie haben so einen Hauttyp, wir müssen einfach nochmal für 1400 Euro behandeln. Das ist nicht meine Art, das habe ich deswegen nicht so.
Und also, Preis-Leistung?
Alles beides.
Deine
beides
persönliche Meinung, niedrig, ganz wichtig.
Angesiedelt.
Ja. Okay, das reicht aber schon.
Es, wie gesagt, niedrig, ich habe einen ganz tollen Kollegen, die das lieben und deswegen.
Ja, keine Frage. Gibt's immer für alles. Das ist auch völlig
auch
normal und andere
Kollegen,
sagen,
deswegen
nein, aber
meine
das ist deine Einschätzung.
Ja.
Und jeder darf für sich entscheiden, ob er eben deiner Einschätzung folgt oder eben
genau,
nicht.
Da,
ja?
Und dann kann ich auch tolle und nette Kollegen, die das lieben, die damit tolle Erfahrungen haben, kann ich dann auch empfehlen und ich bin dann auch nicht beleidigt.
Super.
Aber du fragst mich ja
sehr gut. Und Risiko, was würdest du da einschätzen? Wahrscheinlich auch
da
eher.
Da kannst du auch Gefäße natürlich und Abkapselungen und Verletzungen machen. Ja, es ist auch
oder Risiko,
sagen
niedrig,
wir mal, auch so mit Mittel, so mit 5.
Okay. Mhm, okay, alles klar. Letzter Punkt, Lidstraffung.
Lidstraffung macht man insbesondere dann, wenn das Lid so lang wird und übers Auge hängt, dass man nicht mehr so richtig rausgucken kann. Das Gesichtsfeld, das bleibt jetzt schön kleben hier. Das Gesichtsfeld ist hier so, ne, eingeschränkt. Das heißt, du hast wirklich auch im Straßenverkehr.
Habe ich auch ein bisschen
Risiko.
Ja, habe ich auch.
Das wird natürlich im Laufe
nicht eingeschränkt, aber man sieht
loser und schwerer. Und dann machen die Patienten auch ganz oft dann so, weil sie möchten gern rausgucken und dann kriegen die hier ganz viele Falten. Und wenn du die dann botoxst, dann ist ja die Stirn wieder so und dann versuchen die aufzureißen und sagen die, oh, meine Augen sind so schwer geworden. Also bevor du Botox die ganze Stirn auch die Anatomie der Augen angucken. Aber Blepharoplastik, also Lidstraffung, ist eine super Sache. Du nimmst also den Überschuss an Haut weg, dann hast du wieder deine schöne Umschlagfalte sichtbar, du kannst wieder rausgucken und die Leute haben auch weniger Juckreiz und Ekzeme, wenn die empfindlich sind, weil sich nicht mehr so viel Feuchtigkeit da staut. Mhm. Aber auch hier brauchst du einen super Chirurgen. Ich habe natürlich ein tolles Netzwerk an Kollegen, wo ich immer dann auch, ich mache es nicht selber, es ist nicht schwer, aber es kann tricky sein. Du musst nämlich zum Beispiel auch so einen Fettpfropfen hier oft rausnehmen, der sich auch so nach vorne wölbt, sonst drückt es hier. Du musst gucken, dass es symmetrisch verläuft. Das ist aufgrund überhaupt einer asymmetrischen Anatomie manchmal nicht ganz leicht. Und auch hier kann es natürlich zu Wundheilungsstörungen, zu Narbenkomplikationen, zu Infekten, zu Asymmetrien kommen. Und darauf habe ich persönlich keinen Nerv. Ich will immer nur so, ich will immer, dass alles immer toll sofort und ganz brechenbar. Und ich psychisch komme damit nicht klar, dass da mehr Risiken sind. Aber ich finde die Ergebnisse, wenn es gut gemacht ist, mega. Und es ist eben medizinisch auch durchaus oft relevant. Und von daher kann ich das Preis-Leistung, ja, ist eigentlich, finde ich, erstaunlich oft manchmal ganz gut. Würde ich dann sagen, 7-8. Ja, ist ein richtiger Eingriff. Und da finde ich oft, machen die Chirurgen oft faire Preise. Ist natürlich immer ein paar Tausend schon, aber... Ich meine,
ja klar, aber man sieht eben sofort etwas. Das ist sofort eine Verbesserung und nicht vielleicht wird es ja besser. Also das ist natürlich immer der große Vorteil. Deswegen auch Preis-Leistung.
Risiken sind natürlich wie bei jedem operativen Eingriff eher höher. 4. Wenn es gut gemacht ist, ne, dann ist weniger und bei Anfängern ist es
schwierig. Ja klar, natürlich.
Aber ich habe halt auch öfter Patienten, die zu mir zum Lasern kommen, weil sie irgendeine Narbenbildung haben, wo ich dann halt mit dem Chirurgen zusammenarbeite, aber da steckt man auch nicht immer, es ist nicht immer eine, das Ding ist ja, es ist nicht immer der ärztliche Fehler, es ist einfach manchmal die Biologie, die einen Strich durch die Rechnung macht. Wir sind eben keine mathematischen, sondern biologische Wesen. Und es ist auf beiden Seiten immer ein Risiko. Beim Behandler, aber auch bei dem Gewebe des Patienten, manchmal beim Verhalten des Patienten. Wenn zum Beispiel jemand frisch gelasert ist und doch aus Versehen ein bisschen Sonne rankommt, dann kann es braune Flecken geben. Die kann man wieder bleichen, aber erstmal ist man dann unzufrieden, wenn es braun ist.
Klar. Ja, Il.
Ich muss, weil wir jetzt ja durch sind, ich muss zwei Sachen noch sagen, die ich wichtig finde, weil sie oft gefragt werden. Im Moment wird oft gefragt nach neuen Injektionsmitteln, wie zum Beispiel Lachssperma, also diese Polynukleotide, die in die Haut hier gerne reingespritzt werden, ist auch oft in Social Media. Da gibt's noch eine schwache Datenlage. Es wird schon gut verkauft und gut verwendet, aber ich sehe häufiger mal Allergien bei Patienten, weil das eben aus dem Fisch kommt. Und das ist nicht immer ganz sicher, ob da wirklich nicht jedes Allergen raus ist, auch wenn es gereinigt sein soll. Also da bin ich persönlich zurückhaltend, ist nicht meine Lieblingsmethode. Es gibt ja Alternativen. Und dann das große Thema Exosomen. Auch hier gibt es noch keine guten Produkte, wo man sich wirklich zuverlässig eine Empfehlung abgeben kann. Aber das wird kommen, Exosomen, also kleine quasi biologische Pakete mit Wirkstoffen drin. Das wird kommen, aber im Moment kann man hier noch keine explizite Spritzentherapie nennen. Aber da die Augen offen halten, da kommt einiges. Dann haben wir vorhin über das Vampirlifting, über das körpereigene Plasma gesprochen. Das ist sehr gut wirksam, aber nicht so stark wie Hyaluronsäure, nicht so schnell. Aber beliebt und bei den Leuten, die kein Fremdmaterial haben wollen, auch gegen Haarausfall. Und hier gibt es auch noch körpereigenes Fibrin, also nicht nur plättchenreiches Plasma, sondern Fibrin, was man auch ähnlich aufbereitet. Auch das ist interessant, wenn man da einen Kollegen findet, der das zum Beispiel in Narben oder zur Geweberegeneration bei einem anwenden will. Auch eine gute moderne Methode. Und dann gibt es noch die photodynamische Therapie bei Menschen, die sehr viele Sonnenschäden im Gesicht haben. Das ist eigentlich ein medizinisches Verfahren, was Hautkrebsvorstufen und Hautkrebsflache Formen beseitigen kann, indem man die Haut anraut, entfettet und dann eine spezielle Creme oder ein Pflaster punktuell aufträgt, wo ein Wirkstoff drin ist, der heißt 5-Aminolevulinsäure, ist ein körpereigener Stoff, der in den Blutzellen auch bei der Blutbildung genutzt wird, also ist nicht giftig. Und der saugt sich innerhalb von 3 bis 4 Stunden in Hautkrebsvorstufen, in kranke, sonnengeschädigte Zellen rein, weil die haben einen erhöhten Stoffwechsel, genau wie Tumorzellen quasi, und saugen das auf wie so ein Schwamm. Und dann sind die nach 3 bis 4 Stunden voll und dann legt man sich unter rotes Licht oder auch Tageslicht, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, und dann werden alle Zellen, die ja vorerkrankt sind und vollgesaugt sind, in Verbindung mit dem Licht und dem Luftsauerstoff in den Zelltod geschickt. Das heißt, es gibt eine schmerzhafte, teilweise, wenn du eine richtige Lampe benutzt, eine schmerzhafte Reaktion, wenn man Tageslichten benutzt, schwächer, nicht so schmerzhaft oder nicht schmerzhaft. Aber dann werden alle kranken Zellen abgestoßen, zu 80%, sagen wir, 90%, und gehen in den Zelltod. Und die Haut muss sich erneuern und nach ungefähr 2 Wochen ist man dann wieder abgeheilt. Die Rötung, Krusten, Schuppen, Pusteln sind weg. Und dieser Effekt ist so massiv bei Sonnenschäden, dass sich die Haut auch um 5 Jahre erneuert. Und das ist ein super Ding, weil ich sage das, Preis-Leistung ist mega. Ist halt ein medizinisches, kein klassisches Beauty-Verfahren, aber mit Beauty-Effekten. Das kostet dann vielleicht 450 Euro fürs ganze Gesicht. Und da hat man halt, also da super Preis-Leistung, also 10 Punkte würde ich der Sache geben.
10 Punkte?
Und Risiken wow. sind auch relativ gering. Also das Schlimmste, ja. was passiert, ist vielleicht eine Nervenreizung. Ja, man hat vielleicht auch mal Fieber, wenn man sehr, sehr empfindlicher Typ ist, aber eigentlich, also außer die Schmerzen, die während der Belichtung sein können, ist in den Risiken sehr gering. Von daher würde ich auch hier so eine 7 bis 8 geben. Und das wissen viele nicht, weil damit lässt sich vielleicht auch nicht so viel Geld verdienen. Das ist keine klassische Beauty-Methode, aber für alle, die Sonnenschäden haben, eine ganz fantastische und gesunde Methode, die eigentlich auf Privatkrankenkasse bezahlt wird, mittlerweile auch in einer abgemilderten Form sogar auf Kasse. Und sonst zur Not kann man es mal selber bezahlen. Bevor man sich also in die teuren Beauty-Verfahren stürzt, könnte man sich erstmal damit die Haut ein bisschen gesund sanieren.
Sagst du nochmal, wie diese Methode heißt?
Photodynamische Therapie.
Ich muss gerade mal, ich habe das vorhin irgendwo auf dem Zettel gelesen, weil ich dachte gerade, warum sagt man das ChatGPT nicht? Warum kommt das von dir?
Gott sei Dank ist die aber, KI nicht alles. Es gibt noch
absolut,
menschliche Erfahrungen.
Absolut, ja. Und da sieht man wieder einmal Vorsicht mit der Nutzung von ChatGPT, weil das ist natürlich ein Hammer-Tipp. Kann man den auch präventiv einsetzen nach dem Motto, ja, ich habe früher zu viel Sonne abbekommen, ja. ich habe damals nicht so drauf geachtet. Ich mache das mal zur Sicherheit, um eben solche ja. potenzielle Krebszellen abzutöten.
Genau, also es wird immer schlimmer, die Reaktionen ausfallen, je schwerer deine Hautveränderungen sind. Und es kann sein, dass wenn du noch nicht so viele Hautveränderungen hast, das leichter ausfällt, aber es ist eben unschädlich und gesund. Und ich kann das, also es steht auch in den Leitlinien ganz oben, also in den offiziellen Leitlinien für die Flächenbehandlung sonnengeschädigter Haut. Und auch im Alter noch zu verwenden. Du kannst also sogar einem 80, 90 jährigen Patienten das noch zumuten. Bei uns ist dann immer aber eine Helferin natürlich auch da, die aufpasst, dass die Schmerzen, wenn wir benutzen gern die Lampe, finden das am effektivsten, nicht so groß sind. Wir kühlen dann auch und wir halten Händchen und lenken ab und machen, wir sagen immer Bauchtanz daneben, damit die 10 Minuten Belichtungszeit schnell überstanden werden. Gegebenenfalls kann man auch die Dosis anpassen. Aber ich kann das nur empfehlen, dass man es zumindest auf dem Schirm hat. Und viele von uns Hellhäutigen haben ja Sonnenschäden.
Mhm. Ja, total. Also ich finde auch dieses 10 Minuten ist ein Zeitpunkt, den man im Kopf hat. Man kann dann eben ja auch Hard Rock oder Metal hören.
Genau.
Okay. Und durch den Schmerz gehen und insbesondere sich das Bild vorstellen, da ist gerade Krieg auf der Haut. Und die ganzen bösen Feinde werden gerade gnadenlos vernichtet und das findet da eben gerade statt.
Das Wichtige,
sagst du uns noch mal?
Ja, das Wichtige an allen diesen Verfahren, die wir besprochen haben, ist, dass sie unterschiedliche Etagen und Ebenen in der Haut erreichen und dass sie sich ergänzen und dass sie nicht immer sozusagen das entweder das eine oder das andere. Das Botox wirkt im Muskel, entspannt den Muskel, damit die Haut nicht so knautscht. Die Hyaluronsäure füllt auf, hat aber auch einfach regenerative biologische Stimulationseffekte, je nachdem, was man für eine Konsistenz hat. Es gibt feste Hyaluronsäuren, die geben Volumen und flüssigere, die geben Saft und andere machen Kollagenstimulation. Und auch diese anderen, alle Mittel haben alle unterschiedliche Etagen und Funktionen, sodass man eben nicht sagen kann, ich entscheide mich jetzt nur für Botox oder für Hyaluronsäure oder für Polymilchsäure oder für ein Augenlifting, man muss, oder für ein Laser, man muss die Haut angucken und individuell schauen, welches Verfahren passt zu welchem Problem.
Okay, super. Was würdest du jetzt zum Schluss sagen, was ist deine persönliche Lieblingsbehandlungsmethode? Vielleicht Platz 1, 2, 3. Und ich weiß, das ist immer individuell, was man eben haben möchte. Aber das gibt ja bestimmt so ein, vielleicht sogar aus deiner ganz persönlichen Sicht, für dich persönlich. Wo sagst du, macht Sinn?
Bei mir ist an erster Stelle immer die Gesundheit. Deswegen schätze ich die photodynamische Therapie medizinisch und beautytechnisch als netten Side-Effekt natürlich sehr. Darüber hinaus, wenn man Beauty-Maßnahmen erreichen will, die relativ kontrollierbar sind, finde ich Laser wirklich eine tolle Methode, weil man viele gute Soforteffekte hat und viele sehr zufriedene Patienten. Die Hyaluronsäure-Methoden finde ich auch sehr schön, insbesondere die, die nicht immer eine Formveränderung machen, sondern die regenerativ wirken, die also eine gewisse Stabilisierung des Gewebes erzielen mit sehr hoher Patientenzufriedenheit und auch wenig Nebenwirkungen.
Was, aber Risiko, dass man eben
ja,
irgendwas
also mit großem angehaltenem Atem und sehr großer Vorsicht. Was ich an der Hyaluronsäure nicht so gerne mag, ist so wahnsinnig so das Gesicht verändern. Lippe mache ich auch gerne. Also ich habe viele Lippenpatienten, aber auch hier nicht so eine, weißt du, so der Türrahmen, erst kommt die Lippe, kurze Zeit später folgt die Frau. So nicht.
Ja.
Aber natürlich, wenn die Lippe langsam saftloser wird, sich einkrempelt oder nicht stimmig ist von der Anatomie, da kann man mit unauffälliger Lippenauffüllung schon auch schöne, erfreuliche Ergebnisse erzielen. Die Leute, oder auch so Oberlippenfältchen, da ist Hyaluronsäure wirklich unschlagbar gut. Und Botox finde ich auch toll, aber wirklich vorsichtig und in Maßen und nicht so alles lahmlegen, weil einfach eine vitale Mimik und nicht bloß nicht so grotesk verzogene Gesichter, was ja passieren kann. Also es muss natürlich aussehen und nicht übertrieben. Dann finde ich Botox natürlich auch gut, weil es schnell gemacht ist und sehr schnelle Effekte. Nach 1-2 Wochen sind die Leute entspannt und freuen sich. Und man hat eben auch diesen Effekt auf die Psyche, ne? Wenn man nicht mehr grimmig guckt, sind die Leute gut gelaunt. Aber wenn man so eine starre Maske macht und eine verzogene Fratze, und das sehe ich auch auf Dermatologenkongressen oder plastischen Chirurgenkongressen, das ist manchmal schon auch wie ein Gruselkabinett. Wir Ärzte müssen uns da auch wirklich, wir spritzen uns da teilweise selber oder behandeln uns selber ein bisschen auf uns aufpassen, weil wir sind natürlich die Vorbilder. Und wenn wir komisch aussehen, dann gerät auch das ganze Verfahren in Verruf. Also diese Methoden, photodynamische Therapie, verschiedene Lasermethoden, Hitzenadeln gehören auch, finde ich, zum Spektrum der Supermethoden, ist halt ein bisschen sanfter. Hyaluronsäure, wenn es nicht zu grotesken Formveränderungen führt und ein bisschen Botox dezent, das sind meine Lieblingsverfahren. Aber, und nochmal, ich kann, wenn jemand ein trockenes, absackendes Gesicht hat, liebe ich Polymilchsäure und dieses Calciumhydroxylapatit plus Hyaluronsäure. Das kann man nur nicht jedem empfehlen, das muss passen, aber wenn man den passenden Patienten dazu gefunden hat, ist das mega. Weil die Patientenzufriedenheit ist sehr groß und man macht eben etwas Stimulierendes, Regenerierendes. Und das finde ich halt eigentlich medizinisch auch interessant.
Ich hoffe sehr, dass wir einen guten Einblick geben können, also insbesondere du und ich hoffentlich als Fragestellender in dieses sehr komplexe Thema. Ich war wirklich bei der Vorrecherche überrascht, wie viele Möglichkeiten es heute gibt. Vom Botox haben alle schon mal gehört, Hyaluron wahrscheinlich auch. Aber dieses Microneedling oder Radiofrequenztherapie und jetzt auch diese Hitzeschocktherapie, so nenne ich das mal, ja, dass man das Gesicht regelrecht verbrennt, mit dieser Lampe auf dem Gesicht, habe ich noch nie von gehört.
Du verbrennst nichts, es ist kaltes Licht, es fühlt sich nur heiß an, es ist kaltes Licht.
Das meine ich.
Du kannst die ganze Nacht da drunter legen und da wird gar nichts passieren.
Okay, wahrscheinlich wird mit Infrarotlicht, Nahinfrarotlicht gearbeitet?
Nein, einfach Tageslicht. Es ist rotes Tageslicht oder Tageslicht.
Okay.
Das reicht, um diese Aktivierung anzufeuern.
Es gibt ja Menschen, die sind Lichtempfindlich. Für bessere Zeiten danach.
Wie bitte?
Für den Krieg im Gesicht für bessere Zeiten danach.
Ja, genau.
Sozusagen. Ja, El, vielen, vielen Dank.
Danke dir für dein Interesse an diesem Thema und auch für das differenzierte Betrachten können. Ich hoffe, und es ist mir so wichtig, ich werde oft, also ja öfter mal dazu gefragt, also man kennt mich ja so als Gesundheitsjüngerin, aber ich bin eben auch Dermatologin und das gehört zu meinem Beruf dazu und ich habe daran Spaß. Und ich möchte das differenziert betrachten, ich möchte niemanden dazu animieren und motivieren und dazu drängen. Aber für die Leute, die daran Interesse haben, möchte ich für Aufklärung sorgen. Das ist mein Ansinnen, weshalb ich sehr gerne darüber spreche. Aber ich bin die Letzte, die jetzt sagt, man muss das alles machen und wir müssen einem Beauty-Wahn folgen. Das bitte nicht so verstehen.
Ja, sehr gut. Tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank dir.
Danke dir.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.